Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, was immer gut ist im Gottesdienst und auch sonst, könnt ihr schon mal den 2. Timotheusbrief suchen und aufschlagen. 2. Timotheus Kapitel 2 wollen wir gleich lesen. Ich steige aber nicht direkt mit dem Text ein, aber dann könnt ihr schon mal, den findet man ja nicht so schnell wie Römerbrief oder so, schon mal blättern. Ich möchte zum Einstieg ein paar Dinge sagen von meiner Reise, von meinem Einsatz in Griechenland. Will nicht den Begriff, den Bericht hier vorziehen, aber ein paar Dinge in diesem Einsatz, dachte ich, da sind starke Parallelen überhaupt zu unserem Einsatz, zu unserem Dienst als Christen in dieser Welt. Und da möchte ich ein paar Parallelen ziehen und ihr werdet dann sehen, wie das auch mit dem Timotheus zusammengeht. Also ganz kurz gesagt, was haben wir da gemacht? Ich war mit einem Team dort, sogenannte unabhängige Freiwillige. Das war also keine Organisation im eigentlichen Sinn, kein großes Hilfswerk. Die waren da seltsam abwesend oder sind es dort in der Ägäis. Sondern das sind Freiwillige aus aller Welt, ganz unterschiedliche Leute, die auf dem einen oder anderen Weg dort gelandet sind, oft angekommen sind und sagen, ich gucke jetzt mal, wie ich hier helfen kann. Man muss wissen, dass allein auf der Insel Chios, wo ich war, im letzten Jahr knapp 120.000 Flüchtlinge durchgereist sind. Das sind also im Durchschnitt 300 am Tag, kommen in der Regel in kleinen Schlauchbooten, die vielleicht 20 Menschen fassen, die aber mit bis 60, 70 Leuten überladen werden. Über 3.000 Menschen sind im vergangenen Jahr im Mittelmeer insgesamt gestorben oder verschwunden. Also das ist auch Lampedusa, die ganze, nicht nur Ägäis. Das heißt, mehrere hundert Menschen, die da jeden Tag ankommen. Und es sind im Wesentlichen diese Freiwilligen, die am Strand sind, die Patrouille fahren, die Küste rauf und runter Ausschau halten nach diesen Flüchtlingsbooten, um dann schnell reagieren zu können, um mit trockenen Sachen da zu sein, mit Rettungsdecken. Unterkühlung ist ein großes Problem, gerade jetzt. Es war auch Schnee, als wir da waren. Es ist wirklich kalt, die See ist stürmisch. Dass ihr einen ungefähren Begriff habt, also dann wirklich erste Hilfe zum Teil, erste Versorgung am Strand. Dann haben wir die Kleiderspenden organisiert, damit wir immer trockene Sachen haben. Im Lager gearbeitet, sortiert, haben eine Wäscherei eingerichtet, wo wir die nassen Sachen, die zurückbleiben am Strand von den Flüchtlingen, waschen, trocknen und dann wieder ausgeben können, sozusagen an die Nächsten. Es gibt eine Küche, die für 1.000 Leute zum Teil jeden Tag kocht, weil es auch in dem UNO-Lager keine Essensversorgung gibt. Es darf da auch kein warmes Essen reingebracht werden aus irgendwelchen Gründen. Aber es gibt dann Freiwillige wiederum, die auf eigene Kosten oder mit Spenden, die sie von zu Hause mitgebracht haben, dafür die Menschen sorgen. Das sind so ein paar Dinge, die und viele, viele andere kleine Dinge, die auch noch gemacht werden. Aber das sind so ein paar wesentliche Dinge, die dort passieren. Und ich habe gedacht, worum es geht, ist eine Rettungsmission. Es ist eine Rettungsmission und da merkt ihr gleich, da gibt es eine Parallele zu unserem Dienst als Christen in dieser Welt. Übrigens, die wenigsten Leute, die da waren als Freiwillige, waren Christen, soweit ich das einschätzen kann. Aber es war klar, wir sind hier nicht einfach, um irgendwas zu machen, um uns selbst zu verwirklichen, sondern wir haben ein klares Ziel vor Augen und das ist ein sehr ernstes Ziel. Und danach richten sich dann alle Prioritäten, was wir denn da so machen. Ich habe eben schon gesagt, diese Teams, die haben auch gar keine richtige Struktur gehabt oder so. Ich hätte mir das manchmal ein bisschen straffer da gewünscht, aber ich habe dann mal jemandem gesagt, der gesagt hat, mach, was du für richtig hältst. Und ich habe gesagt, ich bin Deutsch, gib mir Befehle. Aber es sind die unterschiedlichsten Leute, Lebenskünstler, Studenten, Rentner, Pastoren hier und da, Globetrotter, Unternehmer, Lehrer, die sehr unterschiedlich sind, die aber ein gemeinsames Ziel haben und die dadurch wirklich zusammen unterwegs sind. Das war wirklich faszinierend. Es gibt ganz verschiedene Aufgaben. Ich habe eben ein bisschen was aufgezählt. Und dann ist es auch nicht so wichtig, ob man jetzt derjenige ist. Es gab zwei griechische Leute von der Insel, so Motorradrocker. Die sind immer ins Wasser gesprungen, haben die Leute rausgezogen mit vollem Körpereinsatz, die Boote an Land gezogen. Ich war dann eher in der Etappe, sage ich mal, war länger im Lager, bin dann Strecken gefahren, wo nicht so viel los war, auch zum Teil. Aber es war egal, weil wir alle zusammengearbeitet haben und es waren alle Aufgaben wichtig. Ja, wenn da niemand das Kleiderlager in Schuss hält, dann haben die Leute, die ganz vorne an der Front sind, auch auch keine Sachen zum Weitergeben. Und dazu gehört dann eben auch, man ist sich nicht zu fein für die eine oder andere Aufgabe. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt dann Teams, die den Strand aufräumen. Das ist auch natürlich, um einfach da, um die Umwelt zu schonen, um auch die Stimmung aufrechtzuerhalten auf der Insel. Das ist eine Tourismusinsel. Das heißt, die alten Schlauchboote irgendwie wegschleppen und die Kleider vor allem, Schuhe, nasse Sachen, die alten Schwimmwesten, alles wegzuräumen. Und die Kleider wurden dann in Plastiksäcken gesammelt, lagerten dann eine Weile. Und dann haben wir irgendwann angefangen, diese kleine Wäscherei in Betrieb zu setzen. Und dann habe ich da Socken auseinanderklamüsert aus den Plastikbeuteln. Also in denen die Leute vielleicht schon 4 Wochen von Afghanistan unterwegs waren, die durchnässt waren und dann im Plastikbeutel vielleicht ein paar Tage waren. Ich bin jetzt nicht total pingelig, aber das ist nicht, was man sonst im Urlaub macht. Aber es war egal. Weil Socken, wir haben jede Woche ungefähr 1000 Paar Herrensocken verbraucht, weil fast alle mit nassen Füßen ankommen. Und bei 2 Grad plus ist das eine kritische Sache. Also es ist dann egal, du machst, was gemacht werden muss. Und die Leute, die da waren, wie gesagt, die wenigsten waren Christen, die Leute haben sehr viel geopfert. Die haben ihre Zeit geopfert, sie haben Geld geopfert, sie haben Schlaf geopfert, viel Kräfte da investiert und noch viel mehr die Leute, die vor Ort leben, einige Griechen, die da sich jetzt monatelang schon reinhängen, ihr ganzes Leben irgendwie auf Pause gedrückt haben und wirklich alles geben. Unterm Strich, was mich fasziniert, jemand hat mich gefragt, erschlägt dich das Leid oder die Hoffnungslosigkeit der Situation. Und ich habe gesagt, nein, was mich eigentlich mehr erschlagen hat, ist, wir waren in diesem Team 60 Leute und dann gab es eine norwegische Gruppe noch mit 20 Leuten und die haben fast alles geschmissen da. Sie hat, was so ein paar hergelaufene Freiwillige, die eigentlich keine Ahnung haben, alles Amateure, was die bewegen können in dieser Welt, wenn die sich hier eins machen. Wo Regierung nicht da ist, wo EU nicht da ist, wo UNO nicht da ist, gibt es irgendwie den Chris aus England und die Erika aus Schweden und ein Palästinenser, die da mitgeholfen haben, Amerikaner, die eine Menge bewegen können. Das hat mich enorm bewegt, was wirklich geht. Und Menschen, die vollen Einsatz bringen, habe ich da erlebt. Und das war sehr inspirierend. Und über vollen Einsatz möchte ich mit euch reden. Und jetzt habt ihr hoffentlich noch den Daumen beim 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 2 möchte ich mit euch lesen, die Verse 1 bis 7. Schreibt Paulus aus dem Gefängnis, wahrscheinlich kurz vor seiner Hinrichtung, an seinen geistlichen Sohn, seinen Menti, würde man heute vielleicht sagen, Timotheus. Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraut zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der die ganze Arbeit tut, soll als Erster seinen Teil von der Ernte erhalten. Überleg dir, was ich sage. Dann wird der Herr dir in allem das rechte Verständnis geben. Und Herr, wir beten, dass du uns rechtes Verständnis gibst. Amen. Voller Einsatz für Christus, darum geht es hier. Voller Einsatz für Christus. Und wir sehen hier, dass das ein voller Einsatz ist, der in seiner Kraft geschieht. Wir sehen, dass das ein voller Einsatz ist, der volle Frucht bringt. Und wir sehen, ja, dass voller Einsatz gefragt ist, auch da, wo es weh tut. Also voller Einsatz in seiner Kraft. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert, wenn ihr hört, voller Einsatz für Christus. So zum Anfang des Jahres, der Pastor will uns gleich mal ein bisschen einheizen oder so, was ist hier los? Und vielleicht macht manchem das Stress, sagt, ich bin froh, wenn ich mein Leben auf die Reihe kriege. Und deshalb ist dieser erste Vers so wunderbar. Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Das Evangelium beginnt nie mit der Forderung. Das Evangelium beginnt nie mit dem Anspruch an uns, was wir denn tun und bringen und machen sollen. Sondern das Evangelium beginnt immer mit Christus. Und das ist der Christus, von dem Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, 2 Vers 6, Christus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle. Er hat sich dahingegeben als Lösegeld für alle. Und im 1. Kapitel vom 2. Brief schreibt er, er, Christus, hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Das ist Christus, der sich selbst gegeben hat, der dem Tod die Macht genommen hat, der uns das Licht gebracht hat. Der gibt sich hin, der gibt alles für uns. Und er sagt eben nicht, das habe ich alles für dich gegeben und das musst du jetzt erstmal ableisten. Kennt ihr das? Ja, ich bin jetzt in Vorleistung getreten. Also wenn ich wieder zu der Flüchtlingsgeschichte gehe, manche Schlepper, Menschenhändler machen das so. Ja, ich bringe dich jetzt nach Deutschland und dann hast du 10.000 Euro Schulden bei mir und die musst du jetzt abarbeiten, auf welche Weise auch immer. Und das braucht wahrscheinlich dein ganzes Leben. Aber so ist Jesus nicht. Sondern er beschenkt uns mit seiner Gnade. Er beschenkt uns mit seiner... Manchmal haben Christen dann gesagt, Zinzendorf, als er seine Berufung erlebt hat, einer der Großen der Erweckungs- und Missionsgeschichte im 18. Jahrhundert, hat ein Bild von Christus gesehen am Kreuz und dann den Satz dazu, ich glaube, der stand da drunter oder er hat ihn in seinem Herzen vernommen, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das tat ich für dich, ja, ich bin am Kreuz für dich, was tust du für mich? Und das kann man richtig verstehen und das kann man ganz fürchterlich falsch verstehen. Ganz fürchterlich falsch wäre es, wenn ich denke, ich muss jetzt irgendwie dieses Opfer am Kreuz sozusagen aufwiegen mit meinem Dienst, mit meinem Opfer. Da bin ich verloren. Da brauche ich gleich wieder einen Erlöser. Das habe ich überhaupt keine Hoffnung. Wenn ich sage, ja, so viel Liebe ist mir geschenkt, so viel Gnade ist mir geschenkt, ja, wie kann ich jetzt einfach so weiterleben, als wenn nichts gewesen wäre und nicht wieder lieben, nicht wieder Gnade schenken, Menschen, denen ich begegne. Dann würde ich sagen, das ist richtig verstanden. Und ich denke, in der Richtung hat Zinzendorf dann auch gewirkt. Also es geht nicht darum, jetzt Druck zu sagen, was hat er alles geschenkt und du kannst noch nicht mal ABC tun. Sondern ja, du hast Liebe bekommen, du bist so reich beschenkt. Jetzt gib das auch aus, was du da auf dem Konto hast. Versteht ihr den Unterschied? Ich habe das manchmal gemerkt mit meinen neuen Freunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch hier aus, von denen viele eben Jesus nicht kennen, wo ich ein brennendes Herz voller Liebe gesehen habe bei vielen Menschen, aber auch ein ausbrennendes Herz. Eine gute Freundin nach 3 Tagen, die wir zusammengearbeitet haben oder so, hatte ihren letzten Tag und was sie alles noch machen wollte und das muss ich doch noch, das Projekt muss ich noch abschließen. Und ich habe irgendwann ihr gesagt, Mensch, jetzt mach einfach jetzt auch noch mal Pause und denk einfach noch mal ein bisschen nach über diese Zeit. Erlaub mir, auch wenn du, ich weiß nicht, was du glaubst, aber ich möchte gern für dich beten, dass du irgendwo ja auch mit Frieden hier gehen kannst. Da ist eine Gefahr, wenn du ohne Jesus dich in die Arbeit stürzt, dass du ausbrennst. Und manchmal ist auch die Gefahr, obwohl wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir ausbrennen. Und dann lade ich dich ein, wie immer wieder neu zu ihm zu kommen. Immer wieder neu dich beschenken zu lassen und stark zu sein, eben nicht in dir selbst, nicht in dem, was du gelernt hast, nicht darin, dass du jetzt schon 20 Jahre Christ bist und das ja alles jetzt drauf haben müsstest, sondern stark zu sein in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Das ist der Ort für, da können wir schwach sein und dann sind wir stark. Und ich finde es so wunderbar, hier in der Einheitsübersetzung heißt es, sei stark in der Gnade. Die meisten Übersetzungen haben, sei stark durch die Gnade. Das ist beides richtig, aber in der Gnade finde ich wichtig, weil die Gnade nicht nur ein Mittel ist oder was am Anfang ist. Manchmal haben wir so ein komisches Denken, ja, du wirst gerettet aus Gnade. So, das ist so der Eingang ins Christsein durch Gnade. Und wenn du erstmal drin bist, dann musst du wieder Leistung bringen oder so. Und dann gibt es keine Gnade mehr. Ja, wir lieben Geschichten, Bekehrungsgeschichten, was die Leute alles Schlimmes vor ihrer Bekehrung gemacht haben. Wie ist das, wenn du nach deiner Bekehrung irgendwie daneben haust? Gibt es dann auch noch Gnade oder war es das dann? Und deshalb liebe ich das, wie er sagt, in der Gnade. Die Gnade ist nicht ein Mittel zum Zweck, sondern sie ist der Raum, in dem wir leben. Sie ist der Ort, an dem wir zu Hause sind. Jeden Tag, nicht am Anfang unseres Christseins, sondern vom Anfang bis zum Ende, bis wir in die Herrlichkeit gehen. Sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Und wenn du dich getrieben fühlst von Gottes Ansprüchen oder von den eigenen Ansprüchen oder von den Ansprüchen von anderen oder vom Leid dieser Welt, dann atme durch. Er will dich in die Freiheit führen. Ja, er will dich auch in den Dienst führen, ja, das ist so. Aber er will dich in die Freiheit führen. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir begreifen, ich glaube, Tim Keller hat das so ausgedrückt, es gibt nichts, was du tun kannst, was Gott dazu bringen wird, dich weniger zu lieben. Nichts, was du tun kannst, wird Gott dazu bringen, dass er dich weniger liebt, als er es heute tut. Und es gibt nichts, was du tun kannst, was Gott dazu bringt, dich mehr zu lieben als jetzt. Weil seine Liebe vollkommen ist. Und weil seine Liebe ist, weil er Liebe ist. Ja, nicht, weil du dich irgendwie bewährt hast oder sonst was würdig erwiesen hast. Wie soll das gehen vor Gott? Seine Liebe steht. Deshalb lass dich nicht treiben. Und dann wirst du auch frei, mit einem freien Herzen zu dienen. Also voller Einsatz für Christus in seiner Kraft. Voller Einsatz bringt volle Frucht. Und die Frage ist, was soll denn die Frucht unseres Dienstes sein? Ich habe darüber nachgedacht, wie war das jetzt bei der Arbeit auf Kios? Klar, es geht darum, erstmal Menschen zu retten. Menschen, die zum Teil von den Schleppern oder von denen, die die Boote fahren, 50 Meter vor der Küste ins Wasser geschmissen werden, damit man die Boote nochmal nutzen kann, diese Menschen zu versorgen. Und es ging wirklich um Leben retten zum Teil. Aber die meisten Leute, die da waren als Helfer, waren vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen oder 4 Wochen da. Ich war 10 Tage da. Also was kann ich in 10 Tagen machen? Und deshalb haben wir sehr schnell gemerkt, es ist immer wieder wichtig, dass es weitergeht. Dass wir das weitergeben, was wir gelernt haben. Und dann angefangen zu dokumentieren mit diversen Apps und digital und so mit Trello und WhatsApp-Gruppen und allem Möglichen, dass die Informationen weitergehen, dass die Nächsten, die kommen, lernen können und weitermachen können. Und dass wir das weitertragen. Und ich habe auch gemerkt, als ich mit Leuten gesprochen habe, die meisten Leute waren da, weil jemand anders da gewesen war. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen im Dezember von 2 Studentinnen, die nach Lesbos, die Nachbarinsel, gereist sind, um dort zu helfen. Das war für mich der Anstoß. Andere sagten, ja, eine Freundin von mir war hier und dann habe ich angefangen nachzudenken. Und da passiert ganz viel Multiplikation und das ist ein Hintergedanke, wenn ich hier auch weiter erzähle. Die brauchen da weiter Hilfe. Und ich kann da nicht das ganze Jahr sein. Ich habe hier meinen Dienst und meinen Auftrag. Aber vielleicht gibt es hier 3 Leute, die jeder 2 Wochen da sein können. Das wäre schon der Wahnsinn. Also es geht darum, auch sich zu multiplizieren, Dinge weiterzugeben. Und das ist das, worum es hier auch in unserem Dienst geht. Ich habe das neulich in der Gemeindeversammlung gesagt. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Ja? Das ist nicht so kompliziert. Warte. Äpfel ist super. Und was ist der Sinn eines Apfels? Ja, Stefan hat mich daran erinnert, wir dürfen die Äpfel genießen. Das ist wunderbar. Aber sie sind dann auch dazu da. Ja, Isaac hat mich neulich drauf gebracht. Die sind ja eigentlich gar nicht für uns zum Essen, sondern damit neue Bäume wachsen. Also das Ziel ist, dass sich das Leben multipliziert. Dass neue Bäume entstehen. So, dann haben wir noch mehr Äpfel, super. Also, wenn ich im Dienst bin für Gott, ist das Ziel nicht nur, dass ich tolle Sachen mache für Gott, sondern dass ich wieder andere mit reinnehmen kann. Dass andere mir in meinen Spuren folgen, dass andere mich sogar überholen und dann Dinge viel besser machen als ich. Und das ist wunderbar. Das ist das Elend in vielen Organisationen, in vielen Firmen, dass dann Leute, die in Leitungspositionen sind, Angst haben, in der Politik soll es sowas geben, habe ich gehört, dass sie Angst haben, dass Leute nachwachsen, die ihren Posten übernehmen können. Ja, und dann halten sie Leute absichtlich klein oder drängen sie weg. Und im Reich Gottes sollten wir genau das Gegenteil tun. Da sollte ich jubeln, wenn hier jemand aufwächst, der besser die Gemeinde leiten kann, besser predigen kann, und dann wird Gott mir einen neuen Dienst zeigen oder was immer. Dass wir uns freuen, wenn Menschen nachwachsen, wenn Menschen Aufgaben übernehmen und dass wir bewusst schauen, wo sind denn Leute, die wir mit hineinnehmen können. Und das ist Paulus sehr, sehr wichtig. Deshalb dient er ja so dem Timotheus. Das mal überlegt, Timotheus war so sein Gehilfe oder wie auch immer, der hat ihm gedient, aber Paulus hat auch dem Timotheus gedient. Wie er ihn mitgenommen hat auf einer Missionsreise, hat er ihn kennengelernt und hat vor seiner Abreise gesagt, übrigens, liebe Mutter, liebe Ältesten hier in der Gemeinde, diesen Jungen würde ich gerne mitnehmen. Wie sieht es denn aus? Und hat mit ihm hoffentlich auch noch geredet und hat ihn dann mitgenommen auf seine Reisen und hat ihm alles beigebracht, was er ihm beibringen konnte. Es ist ein wunderbarer, und schreibt ihm noch aus dem Gefängnis, aus der Todeszelle, hier diesen wunderbaren Brief. Und Paulus sagt, das ist so mit allen Diensten, die Gott eingesetzt hat. Epheser 4,11. Er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Warum? Damit wir da wunderbare Leute haben, die diesen Dienst machen und wir frei haben? Nein, um die Heiligen, das seid ihr, das sind wir alle, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Also er hat diese verschiedenen Dienste eingesetzt, um andere zuzurüsten, dass sie auch Dienste übernehmen. Das ist der Sinn. Und das sagt er dem Timotheus hier, in 2. Timotheus 2,2 kann man sich gut merken, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, also Paulus an Timotheus, das vertraue zuverlässigen Menschen an, Timotheus an die nächste Generation, die fähig sind, auch andere zu lehren. Die nächste Generation an die übernächste Generation. Das ist diese Kette, wo wir die Dinge weitergeben, es gibt das auch in Gemeinden manchmal, da macht einer 40 Jahre treu seinen Dienst und dann stirbt er und dann kommt jemand und der fängt ganz von vorne an, hat keine Ahnung, wie das läuft, muss sich alles ganz von null aufbauen. Ja, wie wunderbar ist das, wenn der 40 Jahre lang Leute trainiert für solche Aufgaben. Und dann vielleicht schon nach 35 Jahren nur noch trainiert und andere leiten lässt. Als wir die Rangers gegründet haben, habe ich zu Ann-Kathrin gesagt, Teil deiner Job Description von Tag 1 ist neue Stammleitungen trainieren. Ann-Kathrin hier zur Ausbildung ist und wir nicht wissen, ob wir sie darüber hinaus hier halten können in Marburg. Müssen wir uns noch ein Angebot überlegen. Aber die Royal Rangers haben das in der DNA, im System von Anfang an drin. Auch die Kinder schon mit in die Mitarbeit zu nehmen, das ist wunderbar. Da bin ich so begeistert von dieser Arbeit. Und das ist einfach die Frage, da wo du im Dienst bist, wo du hier mitarbeitest oder wo du auch bist, dass du bewusst dich umschaust, nicht nur wenn du in Urlaub fährst, sagst, oh ja, wer kann das denn jetzt mal übernehmen in der Zeit, sondern Woche für Woche, dass du schaust, wen kann ich denn hier mit reinnehmen? Wen kann ich trainieren? Wem kann ich weitergeben von dem, was ich schon gelernt habe? Das ist vielleicht nicht viel, denkst du, was du gelernt hast, aber es ist mehr wahrscheinlich, als der andere weiß. Also, dass du ganz bewusst die Augen aufmachst, Gott fragst, wen kann ich hier mit aufbauen? Ich glaube, das ist ganz kostbar. Das kostet erstmal mehr Arbeit. Habt ihr das gemerkt? Wenn du eine Aufgabe an jemand anders weitergibst, die du sehr gut kannst, aber der noch nicht so gut, dann hast du erstmal mehr Arbeit. Und häufiger landet die Sache dann wieder bei dir mit irgendwie Eselsohren und ein paar Schrammen. Und dann hast du noch mehr Arbeit. Aber es ist es wert. Es ist es wert. Wenn dein Kind laufen lernt, dann brauchst du auch eine Weile. Aber es ist trotzdem gut, dass es das mal gelernt hat, denkst du irgendwann. Ja, dann dein Kind zum Abiball alleine hingehen kann oder so. Versteht das Prinzip. Also wen kannst du mit reinnehmen, da wo du bist? Ob das hier ein großer Leitungsdienst ist, ob das ein sogenannter kleiner Dienst ist. Dann kann ich dir das mal zeigen. Und dazu gehört dann natürlich die andere Seite. Lässt du dich denn mit hineinnehmen? Lässt du dich herausfordern? Dann sagst du, ich freue mich ja, dass hier Leute gibt, die es machen. Dann muss ich es nicht machen. Und bleibst du in der Beobachterposition. Ich glaube, da verschenkst du eine Menge Segen, den Gott dir schenken will. Du nimmst nicht den Platz ein, wahrscheinlich, den Gott dir geben will. Aber du verschenkst auch eine Menge Segen, den Gott für dich hat. Wenn du sagst, ach, ich gucke hier mal, wie die das machen, dann sage ich hinterher, ne, hat er diesmal die Zeit gehalten beim Predigen oder so, sieht schlecht aus. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist nicht das, wozu Gott dich berufen hat. Also, lässt du dich herausfordern? Ich habe das schon mehrfach erzählt, aber ich finde es so treffend. Ihr kennt Matt Redman, den Lobpreisleiter, Liederschreiber, 10.000 Gründe und vieles andere hat er geschrieben. Der war irgendwann mal ein Teenager, der irgendwo im Jugendkreis das erste Mal eine Gitarre in die Hand genommen hat. Und ich habe das von seinem Pastor gehört, Mike Pilavachi in England, der davon erzählt hat, wie der dann angefangen hat, da zu schrummeln auf der Gitarre. Und das war selbstverständlich, auch ein Matt Redman hat nicht als Star-Lobpreisleiter angefangen. Und die Lektion, von der sein Pastor dann weitergab, war, bevor du ein guter Lobpreisleiter sein kannst, musst du die Chance haben, ein schlechter Lobpreisleiter zu sein. Ja, versteht ihr, worum es geht? Ich muss üben können, ich muss Raum haben, auch Fehler zu machen. Und ich freue mich, ich glaube, wir haben diesen Raum auch hier in der Gemeinde, dass auch der Pastor Fehler machen darf. Das ist, sonst wäre ich gar nicht hier. Aber es ist gut, wenn dieses Klima da ist. Dass du nicht das Gefühl hast, wenn ich hier einmal mich exponiere, dann werde ich hier öffentlich irgendwie hingerichtet und dann sage ich nie wieder Piep. Ja, sowas soll es ja geben. Ich glaube, bei uns sind wir da schon weiter. Aber lass uns ganz bewusst diese Kultur pflegen. Und zwar auf beiden Seiten. Ja? Also, dass der Sinn der Sache ist, wenn wir Glieder am Leib sind, am Körperteile, dann hat jedes Körperteil eine Funktion und eine Aufgabe. Und keins wird einfach nur so mitgeschleift. Das passiert vielleicht mal, wenn der Fuß gebrochen ist. Dann gehst du halt auf Krücken und der Fuß wird mal entlastet. Aber irgendwann soll der auch wieder laufen. Und das ist das, ja, wäre mein Wunsch auch für dieses Jahr, wenn du noch nicht deinen Platz hier hast, dass du auch Gott fragst und wir können auch miteinander im Gespräch sein, ja, wo kann denn dieser Platz sein? Sitz nicht in der Ecke und warte, dass einer kommt und sagt, du sollst jetzt mal das machen und sei beleidigt, wenn dann keiner kommt. Sondern lass uns da miteinander auch dran sein, ja? Also so geht's weiter. Und jetzt ein drittes, und da gehe ich schnell durch, voller Einsatz, auch wenn es weh tut. Das will ich aber doch nicht überspringen. Zur Erinnerung, Paulus sitzt im Gefängnis, als er das schreibt. Und zwar nicht, weil er Steuern hinterzogen hat oder irgendwas Schlimmes gemacht hat, weil sein altes Leben ihn eingeholt hat, sondern genau, weil er den Auftrag Gottes ausgeführt hat. Das ist nicht irgendein etwas, so ein sekundäres Leiden, was irgendwo auftaucht, wo er halt mit klarkommen muss, sondern genau, weil er voll im Willen Gottes war, keine Kompromisse gemacht hat, genau deshalb ist er im Gefängnis gelandet. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Und dann schreibt er dem Timotheus aus dem Gefängnis in 3,12 in diesem Brief, so werden alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, verfolgt werden. Das ist sehr nüchtern gesagt. Also wundere dich nicht, wenn es Widerstand gibt, sagt er damit. Gegenwind ist normal. Und er gibt dann drei Bilder hier in unserem Text für die Widerstände und für den Einsatz, der auch nötig ist im Dienst für Jesus, in der Nachfolge Jesu. Das erste ist das Bild vom Soldaten. Und meistens mögen wir so militärische Bilder nicht so. Aber ich kann sie euch nicht ersparen. Leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist. Ich glaube, ich muss hier nicht ausführen, dass wir nicht gewalttätig unterwegs sind als Christen, dass unsere Waffen der Liebe sind und des Dienens und der Gnade. Aber wir haben diesen Einsatzbefehl. Wir haben einen Heerführer, Jesus. Und wir haben eine klare Richtung. Und wir müssen verstehen, dass das Schiff, das sich Gemeinde nennt, kein Kreuzfahrtdampfer ist. Ja, so Loveboat oder so, wo du dann guckst, wo du jetzt dein Liegestuhl jetzt mal hinstellst, sondern dass es ein Kriegsschiff ist. Oder wenn dir das Bild lieber ist, ein Seenotrettungskreuzer. Ja, ist vielleicht ein bisschen lebensfreundlicher, das Bild. Aber auf jeden Fall mit einer klaren Mission. Und wenn du an der Stelle schon Missverständnis hast, ich dachte, das ist eine Kreuzfahrt, und dann musst du plötzlich das Deck schrubben und antreten und die Waffen ölen oder den Erste-Hilfe-Kasten in Ordnung halten, dann wunderst du dich ein bisschen. sagst, ach nee, das passt mir jetzt aber gerade gar nicht. Aber wenn du verstehst, dass du mit einer Mission unterwegs bist, ja, kennt ihr diese Asterix-Geschichte, wo er dann Soldat ist und da so ein paar Leute mitfahren, die denken die ganze Zeit, ich glaube, die Engländer sind das, die die ganze Zeit denken, sie sind im Urlaub. Und es gibt so ein paar Missverständnisse. Und so ist das in Gemeinde, glaube ich, auch manchmal. Darf ich das so deutlich sagen? Christsein ist kein Hobby. Und dann ist Gemeinde auch kein Hobby. Wir haben das so im Freizeitbereich. Arbeit, da muss ich hin und Gemeinde mache ich, wenn ich noch Zeit habe. Versteht das richtig? Aber wenn es um Evangelium geht, dann geht es um Leben und Tod. Dann geht es um Ewigkeit. Ob das hier diese Gemeinde ist oder wo du im Reich Gottes bist, das ist mir dann erstmal egal. Aber es geht um Ewigkeit. Es geht um Leben und Tod. Und dann lass uns nicht Gemeinde spielen. Lass uns nicht Christsein spielen. Lass uns wirklich da mit vollem Einsatz da sein. Mit dem, wir setzen das ein, was wir haben, nicht das, was wir nicht haben. Ist eigentlich klar, ne? Aber das setzen wir ein. Ich will mich nicht verzetteln. Ich bin immer wieder in Gefahr, weil ich ganz viel wahrnehme und ganz viele Ideen habe. Und ja, und eine meiner Fragen für dieses Jahr ist, was soll ich dieses Jahr lassen? Ja, um den Freiraum zu haben für die Dinge, für die Gott mich berufen hat. Und das wird vielleicht an manchen Stellen auch schmerzhaft sein, dann Dinge zu lassen. Darf ich euch eine Sache sagen, die ich gerne lassen würde? Das sind stundenlange Gespräche darüber, wie wir Putz- und Bistrodienst organisieren. Um mal ganz praktisch zu werden. Wir leben hier miteinander und wir nutzen hier diese Räume und wir genießen das, dass wir hier nach dem Gottesdienst Gemeinschaft haben. Und wir sind ein Haufen toller Leute. Und dann soll es eigentlich ziemlich einfach sein, das zu regeln, dass diese Dienste auch abgedeckt sind. So, mehr sage ich gar nicht dazu. Nachher komme ich nochmal mit der Liste. Ja? Also, auf was für einem Schiff bist du unterwegs? Wir haben eine Mission. Dann gibt es ein Bild, das ist mir ungefähr so fremd wie das mit dem Soldaten. Das ist das Bild vom Athleten. Und dann kommt noch ein Bauer, mit dem bin ich auch nicht so per Du. Das ist, muss ich durch. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Also ich war bei Bundesjugendspielen immer froh, wenn ich eine Teilnehmerurkunde abgestaubt habe. Ja. Aber wer den Siegeskranz erhält, wer nach den Regeln kämpft. Das sieht ja manchmal so leicht aus, wenn so Athleten sich athletisch betätigen. Ne? Aber hinter diesen 10 Sekunden beim 100-Meter-Lauf oder 9, ich weiß nicht, was ist jetzt gerade Weltrekord, stehen ja Monate und Jahre von Training. Und von, darf ich das sagen, von Disziplin. Und von Hingabe an ein Ziel. Und das Ziel ist dann, eine 100. Sekunde schneller zu rennen als irgendein anderer Typ. Okay, aber das Vorbild hier ist klar, ja? Hier ist ein Ziel. Und wenn du das Ziel erreichen willst, dann musst du was tun. Es hat noch nie jemand, außer vielleicht in irgendwelchen Hollywood-Filmen, einen Weltrekord erlangt, aus Versehen. Eigentlich wollte ich nur spazieren gehen. Da musste ich da über diesen Zaun klettern, plötzlich war ich Weltmeister im Hürdenlaufen. Nein, so funktioniert das nicht. Irgendjemand hat das gesagt, no one gravitates towards a holy lifestyle. Also niemand rutscht so zufällig in einen heiligen Lebensstil hinein. Sondern da gehst du ganz bewusst Schritte und triffst Entscheidungen. Und ich habe mir sagen lassen, der Athlet, der muss eigentlich gar nicht jeden Tag diese Disziplin haben. Wenn der diesen Lebensstil drauf hat, wenn der weiß, ich ernähre mich so und ich bewege mich so, dann ist das ja, du hast über einen anderen Lebensstil gesprochen, dann ist das einfach normal. Ich hoffe, niemand hier braucht Disziplin und Willenskraft, um sich jeden Tag die Zähne zu bürsten. Ja, das ist einfach, irgendwann hat man das gelernt und dann macht man das. Aber man muss anfangen, man muss diese Schritte gehen. Und übrigens ermutigend ist hier, dass anscheinend jeder, der in den Regeln gemäß läuft, den Siegeskranz kriegt, nicht nur einer. Und schließlich ist hier noch der Bauer. Und der Bauer erinnert uns an eine Motivation. Oft, wenn wir im Dienst sind, wenn wir anderen Menschen auch dienen, dann ist der Dienst in sich schon Lohn genug. Ich denke, das kennen viele. Also was du zurückkriegst, was du an Liebe empfängst, wenn du Liebe gibst, was du an positiven Dingen erlebst. Diese, jetzt auch meine Tage da in Griechenland, da habe ich so viel empfangen in dieser Zeit. Das war wirklich Wahnsinn. Das ist großartig. Aber ich bin auch schon, ja, auch im Dienst für Jesus ein paar Tage unterwegs. Ich kann euch auch sagen, das trägt nicht immer. Das macht überraschenderweise nicht immer Spaß. Selbst Gemeinde macht nicht immer Spaß. Und wir haben Zeiten gehabt, die waren nicht so toll wie diese, wo es richtig wehgetan hat. Und da habe ich das nicht gemacht, weil es mir so viel Spaß macht und weil es mir jeden Tag so ein Glücksgefühl gibt. Aber ich wusste, wo Gott mich berufen hat und weil ich wusste, dass Gott eine Ernte verheißen hat. Und wenn der Bauer früh aufsteht und ackert, im wahrsten Sinne des Wortes, dann macht er das nicht nur, weil frische Luft gesund ist und weil er sowieso nicht mehr schlafen kann, sondern dann macht er es, weil er eine Ernte vor Augen hat, weil er etwas erreichen will. Und Freunde, es gibt eine Ernte. Und der Herr der Ernte, der trägt durch, da wo dich deine innere Motivation vielleicht nicht mehr trägt, wo der Spaß an der Freude nicht mehr reicht. Und wir haben die Verheißung in den Psalmen, die möchte ich mit euch zum Schluss lesen. Die mit Tränen sehen, also mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein. Und wir suchen nicht Zuschauer für die Ernte, die kommen und gehen, sondern wir suchen Menschen, die sich reinhängen, die mit anpacken. Und dann dürfen wir wissen, irgendwann kommt er. Irgendwann kommt der Herr der Ernte. Und er feiert sein Fest mit uns, sein großes Erntedankfest. Und wir dürfen dann wissen, ohne den Schatten eines Zweifels, es war aller Mühe wert. Es war alles Einsatzes wert. Amen. Herr, wir danken dir, dass du dich gegeben hast, dass du alle Liebe, alle Kraft, allen Willen, alles, was du hattest, investiert hast für uns und für Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen, die dich noch nicht kennen. Danke, Herr. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Und danke, dass du uns diesen Weg vorangegangen bist. Und du sagst jetzt, komm und folge mir nach. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und das ist nicht immer ein leichter Weg. Es ist ein Weg mit Entbehrungen, mit Widerständen, mit Tränen. Aber es ist der beste Weg, den es gibt auf dieser Welt. Halleluja.